Ja, wir beginnen heute den ersten Petrusbrief in einer Predigtreihe und ich möchte heute eine kurze Einführung geben zu diesem Brief. 1. Petrus und dazu schlagen wir einmal diesen 1. Petrusbrief auf und lesen die ersten beiden Verse. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Der Verfasser dieses Briefes, Petrus, der Jünger Jesu, der Apostel Jesu, das haben die Urchristen damals direkt verstanden, dass es Petrus ist. Heutige Theologen zweifeln das teilweise an, dass der Brief von Petrus kommt. Ich halte daran fest, es ist der Brief, den Petrus selbst geschrieben hat. Schauen wir einmal auf den Autor Petrus. Wie kommt er dazu, so einen Brief zu schreiben oder diesen Brief zu schreiben an die Menschen, die in der Zerstreuung sind, die in verschiedenen Gebieten leben? Und dazu macht es Sinn, dass wir uns das Johannesevangelium aufschlagen, das allerletzte Kapitel, Johannes 21, und da die Verse 15 bis 17 miteinander lesen. Ich habe es hier vorne auch eingeblendet. Ihr könnt es auch damit lesen, wenn ihr möchtet. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Petrus war vom Charakter her ein Mensch, der nicht immer ausgeglichen und ruhig und gemütlich in seinem Leben war. Petrus war ein feuriger Mann. Er war ein sehr hitziger Mann, ein sehr emotionaler Mensch. Der konnte recht schnell aus der Haut fahren. Dieser Petrus, ein eifriger, begabter Fischer, trifft auf Jesus. Richtig gesagt, wissen wir, Jesus sucht ihn und findet ihn. Und dann beginnt Jesus das Leben des Petrus zu verändern. Jesus nimmt ihn in seine Erziehung mit hinein, damit er ihn am Ende seines Lebens hier auf der Erde einen wichtigen Auftrag geben kann, nämlich: Sorge für meine Schafe. Und dafür hat Jesus diesen Petrus zubereitet. Zuerst sollte Petrus die Lämmlein weiden oder für sie sorgen, dann die Schafe. Ja, und Petrus tut das auch durch diesen Brief. dass er uns weidet, dass er uns versorgt mit ganz wichtigen Informationen, dass er uns in Gottes Wort nährt. Und durch diesen Brief, durch dieses Wort, das Gott dem Petrus gegeben hatte, werden wir gestärkt und ausgerichtet. Ja, Simon Petrus, ein Fischer, wird zum Menschenfischer. Und er wird auch zum Seelsorger. Wenn wir jetzt in Lukas 22 hineinschauen, da finden wir etwas, was Jesus über Petrus sagt, beziehungsweise auch zu ihm. Lukas 22, Vers 31 bis Vers 34 lese ich mal. Da sagt Jesus: Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Da sagte Petrus zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte: Ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Das ist eine beispielhafte Situation aus vielen, die Petrus mit Jesus erlebt hat. Aber sie ist sehr, sehr beispielhaft. Sie zeigt uns sehr vieles. Jesus steht da als sein Trainer, als derjenige, der ihn schult, als derjenige, der ihn führt, der ihn bis ins Innerste kennt. Und er sagt: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht verloren geht. Und wenn du umgekehrt bist und zurechtgekommen bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Und interessanterweise versteht Petrus nicht, was Jesus ihm hiermit sagen will. Er versteht nicht, dass Jesus ihm sagt: Weißt du was, du kommst in eine riesengroße Krise in deinem Leben. Aber ich weiß jetzt schon, ich werde dich bewahren. Und ich habe den Vater im Himmel gebeten, dass er deinen Glauben bewahrt. Petrus realisiert nicht, dass er in einer riesigen Gefahr steckt. Im Gegenteil, er ist der Meinung: Ich bin bereit, alles mitzumachen, Herr. Selbst ins Gefängnis, und wenn du sterben wirst, dann bin ich dabei. Da kommt noch so richtig dieser von sich selbst überzeugte, selbstsichere Petrus zum Vorschein. Und das war er auch. Er war der Macher. Er war nicht ein Mann von vielen Worten. Der hat mal eben das Schwert gezogen und zugeschlagen. Das war Petrus. Auch hier: Ich mach das. Ich gehe mit dir bis in den Tod. Kein Problem, Jesus. Mach mit mir, was du willst. Ich bin dabei. Und er realisiert nicht, dass sein Glaube auf dem Spiel steht. Er realisiert nicht, dass er mit seinem Ich an eine echte, handfeste Krise kommen wird. Und dass das Überleben, das geistliche Überleben, nur von Jesus abhängig sein wird. Er denkt, er kann das selber stemmen. Aber Jesus macht ihm klar: Ich habe für dich gebetet. Und wenn du bewahrt sein wirst, wenn du das verstanden hast, wenn du wieder zurechtkommst, wenn du wieder umkehrst und wieder auf mich schauen wirst, habe ich jetzt schon einen Auftrag für dich. Dann sollst du hingehen und deine Brüder stärken. Und diesen Petrusbrief, diesen Brief von ihm, den verstehe ich tatsächlich als genau das. Petrus geht her und stärkt seine Brüder. Er stärkt all die Leser dieses Briefes, er stärkt uns damit, indem er genau dieses Problem aufarbeitet, das er selbst hatte. In diesem Brief bringt er wesentliche Punkte, die in seinem Leben passiert sind und anhand derer er lernen konnte, umzukehren. Dinge, die auf die Menschen zukommen würden, mit denen er Gemeinschaft hatte. All diese Menschen in der Zerstreuung, die auch in der Gefahr standen, auf die Glaubensprobe, auf eine heftige Glaubensprobe gestellt zu werden. Und er weist sie auf die Dinge hin, die er selber bei Jesus lernen musste. Jesus hat dem Petrus geholfen, sein Temperament umzulenken. Ja, und genau das anschließend peinliche Versagen des Petrus, das hat ihn durch die Erziehung von Jesus Christus zu einem tauglichen Diener der Schafe Jesu gemacht. Die Erziehung von einem Egoisten zu einem Fürsorger. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, vor der wir heute auch stehen. Viele machen sich Sorgen um ihre Gesundheit, um ihr Überleben, um ihr Weiterbestehen. Das hatte Petrus auch. Und Jesus hat ihm geholfen, aus dieser egoistischen Sicht wegzukommen, seine Sorgen auf Jesus zu werfen und zu einem zu werden, der andere stärkt, der ein Fürsorger wird für andere, zu einem Seelsorger, der sich um die anderen Seelen sorgt. Das hat Jesus mit Petrus gemacht. Und in diesem Brief zeigt Petrus das Ergebnis. Er zeigt ganz deutlich auf, dass Jesus dafür sorgt, dass der Glaube nicht aufhört. Ja, und in Lukas 22, da lesen wir, ich schlage nochmal gerade offen, Vers 62. Dass das auch wirklich passiert ist. Dass Jesus, was Jesus dem Petrus vorausgesagt hatte, dass Petrus sich versündigen würde, dass er Jesus verleugnen würde und dann würde Petrus zur Einsicht kommen. Wir lesen das in Vers 62. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Er kam zur Umkehr. Und ab dann, als er das verstanden hatte, ging seine Schulung weiter zu einem, der für andere da ist. Und Jesus hat ihn durch diese Situation so gestärkt, dass Petrus auch wirklich imstande war, seine Brüder zu stärken. Ja, wir lesen in 1. Petrus 5 als Beispiel von diesem Brief. In Vers 8 und 9, da sagt Petrus, seid nüchtern, wacht. Der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe, der sucht, wen er verschlingen kann. Und dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der ganzen Welt ist. Ein Beispiel. Und das zeigt Petrus uns in diesem Brief auf. Jesus selbst sorgt für das Durchhalten und für das Wachstum von Petrus. Er sorgt für seine Umkehr und er sorgt auch dafür, dass Petrus stark wird. Petrus, ein Fischer, der zum Menschenfischer wurde und zum Seelsorger. Das ist der Autor dieses Briefes. Also er schreibt aus tiefster Erfahrung mit seinem Herrn. Kommen wir zu den Adressaten dieses Briefes. Und dazu nehmen wir das Kapitel 4, Vers 12, 1. Petrus 4, Vers 12. Lasst uns Vers 12 bis 14 lesen. Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht vor Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen. Denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, auf euch. Petrus schreibt hier an die Gläubigen, die in der Zerstreuung sind. Und die Städte, die hier genannt sind, in Kapitel 1, Vers 1, das sind alles Städte, die in der heutigen Türkei liegen. In diesen Gegenden waren die Menschen, die Gläubigen, die Christen, angefeindet. Sie wurden dort verfolgt. Ja, sie haben eine, da ist eine Feuerprobe entstanden, sagt Petrus. Stellt euch vor, euer Haus brennt, während ihr gemütlich am Mittagstisch sitzt und ihr merkt das. Wer von euch würde in Panik geraten? Zwei Leute, drei, vier. Okay, vielleicht doch mehr, ja? Die anderen würden alle besonnen und ruhig aufstehen, den Wasserschlauch nehmen oder den Feuerlöscher oder das Telefon und 112 anrufen. Die würden ganz besonnen handeln und würden den Brand unter Kontrolle kriegen, vermutlich, ne? Ganz wenige würden nur panisch rumlaufen, nicht wissen, was sie tun sollen. Oder raus. Aber wisst ihr, so unterschiedlich, wie wir in unserem Charakter sind, so geht es uns auch im geistlichen Leben. Da kommt eine Feuerprobe. Ja, wir sitzen in unserem gemütlichen Jahr 2019 und da kommt plötzlich was. 2020 ist ganz anders geworden. 2021. Und manchmal hat man so den Eindruck, die Schlinge zieht sich zu. Ja, die Ausgänge sind schon alle im Brand. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich hin soll, was ich machen soll. Das ist die Situation, die die Christen damals in den Gegenden der heutigen Türkei hatten. Eine Feuerprobe hatten sie. Aber es war eine Probe. Warum? Weil Gott sie erprobt hat und für sie auch den Ausgang schon vorgesehen hatte, nämlich dass sie bestehen. Und für Petrus war das eine ganz klare Sache. Ihr habt hier eine Lektion zu lernen. Es ist eine Prüfung. Es ist ein Test. Und es kommt darauf an, wie ihr reagiert, wie ihr lernt, damit umzugehen. Werdet ihr panisch versuchen, alles selbst in den Griff zu bekommen? Oder werdet ihr die himmlische Rufnummer wählen? Die geht nicht 112, ne? Wer weiß, wie geht die? 50-15, glaube ich, ne? Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Kann man sich auch merken, ne? Petrus macht den Leuten klar, das, was euch hier begegnet, das muss euch nicht überraschen. Das ist eine absolute klare Folge von dem, was Jesus schon vorausgesagt hat. Jesus sagte, warum soll es dem Diener besser gehen als dem Meister? Der Meister, den haben sie verfolgt, den haben sie nicht akzeptiert in dieser Welt. Jesus kam zu den Seinen und wurde nicht aufgenommen. Er hat gepredigt, die Menschen haben ihn nicht hören wollen. Er hat Gutes getan, man hat ihm das zur Last gelegt und am Ende ans Kreuz geheftet. Petrus sagt, das soll euch nicht befremden. Das ist logisch und klar, dass ihr hier nicht zu Hause seid in dieser Welt. Dass der Großteil der Menschen Gott gar nicht akzeptiert oder nicht im persönlichen Leben akzeptiert und vor allem nicht respektiert. Dass jeder anders leben will, als wie Gott das vorgesehen hat. Das ist absolut klar. Das entspringt dem menschlichen Naturell seines Egoismus, dass er leben will ohne Gott. Ist doch logisch, dass sie euch nicht verstehen und euch nicht akzeptieren, wenn ihr euch auf Gott ausrichtet. Also lasst euch da nicht in die Ecke drängen. Denkt nicht, dass das irgendwie was Ungewöhnliches für euch ist. Im Gegenteil, freut euch. Boah, ich finde die Aufforderung schon krass. Ja, du sitzt da mittendrin in so einer Feuerprobe. Von allen Seiten kriegst du Hitze zu spüren. Also jetzt nicht ein paar Grad, sondern Anfeindung von Menschen. Du sollst dich freuen. Aber das geht. Und Petrus macht das klar, warum das geht. Wenn wir unsere Blicke auf den Herrn richten, auf den, der lenkt und führt, und der von Anfang an gelenkt und geführt hat, derjenige, der euch, ich lese nochmal in 1. Petrus 1, der euch auserwählt hat gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters. Besinnt euch auf ihn. Und dann könnt ihr euch freuen, weil dann wisst ihr ganz genau, Gott geht seinen Weg mit euch auch weiter. Er lässt euch da nicht im Feuer verschmoren. Ja, das ist ein Manko von vielen Christen, dass manche außer sich werden vor Panik und wiederum andere so überheblich und selbstsicher, dass sie sich im brennenden Haus um schiefhängende Bilder kümmern, anstatt das zu tun, was Gott will. Da wird oft mit internen Problemen gekämpft. Wie viele Christen gehen aufeinander los? Total schade. Dabei müssten wir uns darum kümmern, dass Gottes Ehre verbreitet wird. Besinnt euch auf den, der euch berufen hat. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die Petrus hier in seinem Brief weitergibt. Er hat's erlebt, weil er selbst in der tiefsten Krise in diesem Punkt steckte. Er kam so weit in diesen gesellschaftlichen Druck, dass er gesagt hat, nö, ich kenne Jesus nicht. Ich schwöre, ich kenne ihn nicht. Wie bitter war nachher seine Erkenntnis, seine Selbsterkenntnis, was er da gesagt hat, was er Jesus damit angetan hat. Ich weiß nicht, wie stark der Druck bei uns noch werden wird. Bei den Christen, die er damals angeschrieben hat, ist es direkt im Jahr darauf losgegangen. Nach seinem Brief hat Nero das Feuer in Rom gelegt, das den Christen in die Schuhe geschoben, und dann ging es richtig los mit der Christenverfolgung. Wahrscheinlich die meisten, die diesen Brief gelesen haben, als Petrus ihn geschrieben hat, die haben wahrscheinlich nicht überlebt. Aber der Brief hat überlebt. Und wir lesen ihn heute, weil das eine wichtige Botschaft ist. Ich weiß nicht, wer von uns das Jahr 2022 erleben wird. Spielt doch keine Rolle. Wichtig ist, dass wir in der Situation, in die Gott uns hineinsteckt, dass wir da unseren Blick auf den Herrn gerichtet haben, dass wir da nicht müde und nicht matt werden, sondern dass wir uns auf den besinnen, der beruft und führt und verherrlicht. Und dass wir da unsere Ruhe finden, dass wir da unsere Konzentration finden, unseren Fokus finden. Und dass wir nicht panisch oder selbstsicher werden. Lasst uns auf die Gnade unseres Herrn besinnen. Petrus schreibt den zerstreuten Menschen in der Gegend, diese Leute, oft ehemalige Juden, und er schreibt aus der Stadt Babylon. Man kann davon ausgehen, dass er mit Babylon verschlüsselt die Stadt Rom meint. Es kann aber auch sein, dass es das Babylon ist, wo die Juden früher im Exil waren. Wie auch immer, Petrus weiß, wovon er spricht. Und es hat nach seinem Brief auch nicht lange gedauert. Da wurde er selbst zum Märtyrer und wurde, ähnlich wie Jesus Christus, auch am Kreuz hingerichtet. Nur wenn die Berichterstattung stimmt, dann kopfüber. Petrus hat selbst gelebt, was er hier gelernt hat. Und auch wir leben heute nicht unbedingt in einer gottesfürchtigen Umgebung, in einer behüteten Umgebung, sondern als Gläubige zerstreut in einer gottlosen Welt. Und deshalb ist dieser Brief, gehören wir auch zu den Adressaten dieses Briefes. Für uns zählt das heute genauso wie damals, diese Ermutigung und die Ermahnung, dass wir uns fokussieren sollen auf die Gnade Gottes. Und somit kommen wir zum Thema des Briefes und lesen dazu aus Kapitel 5, den 12. Vers. Durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Petrus möchte mit diesem Brief die leidenden Judenchristen damals, er wollte sie damals ermahnen und bezeugen, dass das die wahre Gnade Gottes ist, in der sie stehen. Und er führt diese Gnade Gottes auch im Praktischen aus, in diesen 5 Kapiteln. Und das ist das, was auch wir lernen sollen durch diesen Brief. Und Gott schenke mir Gnade, dass ich es in der Predigtreihe auch würdig aufbereiten kann. Es ist die Gnade Gottes, in der wir stehen. Und es ist die Gnade Gottes, dass wir überhaupt stehen. Dass wir überhaupt zu Gott gekommen sind. Dass wir überhaupt zu Christus gefunden haben. Dass wir aufgerichtet werden, wenn wir fallen, wenn wir stolpern. Es geht in diesem Brief des Petrus darum, dass wir lernen, siegreich zu leben, ohne die Hoffnung aufzugeben. Dass wir trotz Feindschaft dem Wort Gottes gehorsam sind. Dass wir uns nicht gemütlich zurückziehen, sondern je stärker die Feuerprobe, je stärker der Druck von allen Seiten, wir erst recht Christus folgen. Ja, Petrus wurde von Jesus Christus selbst darin unterrichtet, dass Gott nicht nach Ansehen der Person richtet, sondern aus Gnade erwählt. Warum sollte er sonst als Fischer, als emotional kaum bezwingbarer Mensch zu so einer Aufgabe geführt werden? Zu so einem verantwortungsvollen Dienst. Petrus hat es auch selbst anschließend in seinem Dienst erlebt, dass Gott einen römischen Centurio, einen Hauptmann namens Cornelius, auch in sein Leib mit hinzunimmt, in seinen Leib einpfropft. Dass er nicht nur Juden, sondern auch Heiden berufen hat. Und dass es nicht notwendig ist, Jude zu werden, um Christus nachzufolgen. Dass er aus Gnade Menschen zu sich ruft. Dass er Menschen zu lebendigen Steinen macht und formt. Und da lesen wir 1. Petrus 2, die Verse 4 und 5. Als Beispiel. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Achtung, es geht um die Menschen, die in der Verfolgung sind. Es geht nicht um eine grüne Wiese, die beschützt ist und da alles eine heile Welt ist. Es geht um eine Krisenzeit. In dieser Zeit lasst euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Und so sollen wir durch den Brief lernen, alles aus der Sicht Gottes zu sehen. Den Menschen aus der Sicht Gottes zu sehen. So wie Petrus lernen musste, den Cornelius, den Heiden, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ja, da hat Gott ihm eine sehr harte Lektion gegeben, ihm dem treuen gesetzestreuen Juden. Da ließ er ihm ein Tuch vom Himmel herab mit lauter Tieren, die für Petrus voll das Gräuel waren und auch laut Gesetz verboten waren zu essen. Die Stimme sagt, nimm, schlacht und iss. Ich? Nein, auf keinen Fall, nein, nein. Zweites Mal, nimm, schlacht und iss. Auf keinen Fall, habe ich noch nie gemacht. Und dann ein drittes Mal, bis es Petrus dämmert. Mensch, Gott will mir hier zeigen, nicht nur die strengen gesetzlichen Juden sind von Gott auserwählt, sondern auch Heiden, auch alle die, die wir bis jetzt verachtet haben. Und so müssen wir lernen, die Welt aus den Augen Gottes zu sehen, unseren Mitmenschen aus der Sicht Gottes zu sehen. Auch die Krise, in der wir stecken, aus der Sicht Gottes zu sehen. Egal, ob es eine globale, eine lokale oder eine persönliche Krise ist, spielt keine Rolle. Was wir erleben, aus der Sicht Gottes zu sehen, das müssen wir lernen. Und dass wir lernen, uns selbst von Gott formen zu lassen, indem wir unsere Blicke auf die Gnade Gottes richten. Petrus zeigt uns auf, wozu uns Christus berufen hat, worauf wir unsere Hoffnungen setzen dürfen. Ja, Paulus greift dieses Thema ja auch auf in seinen Briefen. Zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 27 sagt er, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, dieses Horn bläst Petrus auch und sagt, da müsst ihr eure Hoffnung drauf setzen. Besonders in dieser Feuerprobe. Oder Paulus sagt in Titus 1, Vers 1 und 2, dass die Hoffnung die Hoffnung ist das ewige Leben. Ewiges Leben haben wir. Und das wird nicht zerstört durch eine lokale, globale, persönliche Krise. Jesus hat nicht nur für Petrus, sondern auch für dich und für mich, die wir ihm vertrauen, gebeten, dass unser Glaube nicht aufhört. Und Petrus ermutigt die Juden in der Zerstreuung, die sich so in ihrer Fremdlingschaft, in ihrer gottlosen Umgebung zu verhalten, dass Gott durch ihren Wandel, durch ihr Verhalten geehrt wird, durch Gutes tun, die Obrigkeit zu ehren, durch ungerechtes Leiden und vor allem durch ihr Christus-ähnliches Verhalten, bei dem die Frucht des Geistes ausgeprägt ist, Barmherzigkeit, voller Güte, voller Liebe, mitfühlend, andere segnend. Und in all dem ermutigt Petrus die Christen, dass sie in dieser Gnade leben, dass sie nicht nur von der Gnade reden, sondern mit dieser Gnadengabe dienen, praktisch anwenden, dass sie alles aus der Gotteskraft tun, damit in allem Gott verherrlicht wird. Und das wollen wir auch in dieser Predigtreihe lernen, denn aus Gottes Gnade haben wir den Glauben empfangen und in diesem Glauben sollen wir leben. Und Gott möchte unseren Glauben, unser Vertrauen stärken. Besonders in Zeiten, in denen es in dieser Welt schwierig wird. Wenn Prüfungen kommen, dass wir dann ermutigt die Hoffnung auf die Zukunft der Gläubigen setzen. Und dass wir die Herausforderungen und Prüfungen dieser Zeit dadurch meistern, dass wir uns auf die Verheißung von Christus, dass er wiederkommen wird vor allem, dass wir da unsere Hoffnung drauf setzen und somit zur Freude kommen. Dass wir das Ganze in Freude erleben. Ja, Petrus hat geschrieben, er hat einen kurzen Brief geschrieben. Lass uns diesen kurzen Brief jetzt einmal gemeinsam durchlesen. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewahren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten. Denn in ihren Voraussagen ging es eben um diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussetzungen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, darüber mehr zu erfahren. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr hier noch in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen, eure Hoffnung auf Gott. Jetzt habt ihr euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, so dass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Ihr seid doch von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Genau das bestätigt die Schrift, wenn sie sagt, alles menschliche Leben gleicht dem Gras und alle seine Herrlichkeit ergeht es wie einer Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündet wurde. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, alle Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in seiner Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst auserwählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Ja, sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Und deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Ordnet euch um des Herrn Willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben, sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt, nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Oder hättet ihr irgendeinen Grund, stolz zu sein, wenn ihr wegen einer Verfehlung bestraft werdet und die Schläge standhaft ertragt? Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut, dann bleibt standhaft. Das findet Gottes Anerkennung, denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Nun zu euch Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen, wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seine Herrlichkeit widerspiegelt. Eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt. Das sind alles nur äußerliche Dinge. Sie soll vielmehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken der Menschen verborgen ist, ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist, etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Auch die Frauen aus früherer Zeit, die ein geheiligtes Leben führten und ihre Hoffnung auf Gott setzten, schmückten sich auf diese Weise. Und dazu gehörte für sie, dass sie sich ihren Männern unterordneten. Sarah zum Beispiel nannte Abraham ihren Mann Herr und brachte damit ihre Bereitschaft zum Ausdruck, ihm zu gehorchen. Ihr erweist euch als Sarahs Töchter, wenn ihr tut, was gut und richtig ist und euch durch keinerlei Drohung Angst machen lasst. Entsprechendes gilt auch für die Männer. Zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genauso wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Das mitten in der Feuerprobe. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet, und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen. Lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, in eurem ganzen Herzen. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihn vom ganzen Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet. Aber das betraf nur sein irdisches Leben. Denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Und so zu neuem Leben erweckt, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sich zu Noahs Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten und die bis jetzt zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen halten werden, und verkündete ihnen seinen Sieg. Damals, in den Tagen Noahs, hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als 8 Personen, in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe. Und dieses Wasser rettet jetzt euch. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dem die Engel und alle Mächten und Gewalten unterstellt sind. Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Ausschweifungen gehörten dazu. Das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemmen und Saufen und abstoßender Götzendienst. Deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht. Und sie reden abfällig über euch. Doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der schon bald über alle Menschen Gericht halten wird. Über die Lebenden und über die Toten. Deswegen war es nämlich auch nicht umsonst, dass denen von uns, die inzwischen gestorben sind, das Evangelium verkündet wurde. Es wurde ihnen verkündet, damit sie jetzt nach Gottes Plan ein Leben im Geist führen können, auch wenn sie, was ihr irdisches Leben betrifft, nach Gottes Urteil sterben mussten, wie das bei allen Menschen der Fall ist. In der Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, dann seid ihr glücklich zu preisen. Denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, auf euch. Etwas anderes wäre es, wenn jemand von euch eine Strafe erleidet, weil er ein Mörder, ein Dieb oder sonst ein Verbrecher ist oder weil er die Rechte anderer missbraucht oder missachtet. Dazu darf es natürlich nicht kommen. Doch wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, braucht er sich deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, dass er nach dem Namen von Christus genannt ist. Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält, und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende aussehen? Das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettender Botschaft Glauben zu schenken. Oder, um es mit den Worten mit der Schrift zu sagen, wenn schon der sich nach Gottes Willen richtet, nur mit knapper Not gerettet wird, wie wird es dann dem gottlosen, sündigen Menschen ergehen? Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat, habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Und deshalb bitte ich euch eindringlich, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter. Und für euch alle gilt, geht zuvorkommend miteinander um. Bekleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen und wachsam. Euer Feind, der Teufel, er streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso an euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht, für immer und ewig. Amen. Mit der Hilfe von Silvanus, den ich als treuen Bruder schätze, habe ich euch diesen kurzen Brief geschrieben. Ich wollte euch Mut machen und euch bezeugen, dass gerade in dem, was ihr durchmacht, die wahre Gnade Gottes am Werk ist. Haltet an dieser Gnade fest. Die Gemeinde hier in Babylon, die wie ihr von Gott erwählt ist, lässt euch grüßen. Ebenso grüßt euch mein Sohn Markus. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr einander liebt. Friede sei mit euch allen, die ihr zu Christus gehört. Der Brief hat's in sich. Da wissen wir, was Petrus erlebt hat und was er uns weitergibt. Und ich bin überzeugt, dieser Brief hat uns viel, viel zu sagen in unserer heutigen Zeit. Und gemeinsam wollen wir mit Gottes Hilfe die wunderbaren Lehren, Ermahnungen und Verheißungen, die aus diesem Brief kommen, lernen, für uns in Anspruch nehmen und im täglichen Leben anwenden. 1. Petrus 1, Vers 13. Ich lese mal diesen Vers aus der Menge-Übersetzung. Darum macht euch geistlich fertig zum rüstigen Weiterschreiten. Es ist ein Schreiten. Wir brauchen nicht humpeln, sondern schreiten. Würdevoll. Im Namen Gottes gehen wir. Macht euch geistlich fertig. Also bereiten wir uns vor, anhand der Gnade Gottes, durch die Gnade Gottes, in seiner Kraft zu gehen, Tag für Tag. Aus seiner Gnade zu nehmen. Oder wie Jesus in Lukas 12, Vers 35 sagt, lasst eure Hüften gegürtet sein und eure Lampen brennen. Lasst uns bereit sein, mit Gott zu gehen. Und da, wo wir Angst oder Panik haben, ganz bewusst unsere Blicke auf den Herrn richten, der die Macht hat. Und lasst uns ihm die Macht auch geben und ihm auch die Macht lassen. Es bringt nichts, wenn wir in der morgendlichen Andacht ihm die Macht zusprechen und dann im Laufe des Tages heimlich wieder zurückholen, indem wir selbst Angst und Sorgen haben. Lasst sie uns ihm geben und ihm die Macht behalten. Der Herr wird uns durch sein Wort, durch den Alltag führen, durch die Krisen unseres persönlichen Lebens führen, durch alle Zeiten führen. Wir dürfen ihm vertrauen. Wir haben seine Gnade. Und diese Gnade, sie ist allmächtig. Lasst uns Gott vertrauen.